Also Marhaba ist so der ganz normale Gruß, mit dem man sich so wie Hallo auf der Straße begrüßt. Ach, Salam Alaikum ist in letzter Zeit immer häufiger geworden und zeigt so ein bisschen an, dass man in die religiöse Richtung gehört. Und dann wird man schon so etwas vorsichtiger.
Okay, muss man also furchtbar sein. Sie kennen ja bestimmt im Deutschen das Sprichwort Salam Alaikum. Ich zahle, wenn ich vorbeikomme.
Das haben wir da nicht geübt.
Wir sind jetzt auf der Buchmesse hier in Frankfurt. Erste Frage, in Beirut, gibt es sowas auch wie eine Buchmesse mit vielen Menschen? Heute ist wunderbares Wetter, es sind auch sehr viele junge Menschen da, die verkleidet sind als Mangas. Also kennt man das, eine Buchmesse?
Ja, Beirut ist ja eine Stadt, in der sehr viel Kultur ist. Es ist so die, oder Libanon überhaupt, das arabische Land, in dem eben noch relativ viel Freiheit ist und wo viele Autoren veröffentlichen können, die sonst in arabischen Ländern das nicht mehr können. Und von daher ist Beirut die Stadt der Buchmessen, auch der Musikszene, der Theaterszene, aber eben auch Buchmesse. Und jedes Jahr gab es einen großen Stand der Frankfurter Buchmesse in Beirut mit den Neuerscheinungen aus Deutschland. Und für uns war das immer eine ganz tolle Gelegenheit zu sehen, was gab es an Literatur in Deutschland. Wir in der Gemeinde, in der deutschsprachigen Gemeinde, haben immer die Reste abbekommen. Die durften wir dann in unsere Bibliothek stellen.
So, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal erklären, wie Sie aus Deutschland, ich glaube aus dem Rheinland, nach Beirut gekommen sind. Wie war der Weg dorthin?
Ja, das ist schon ein langer Weg. Ich bin mit meinen Eltern dorthin gekommen. Ich war 4 Jahre alt, als wir das erste Mal in Beirut gelandet sind. Mein Vater war dort an der amerikanischen Universität und hat Pflanzenschutz unterrichtet. Ich bin dann später mit meiner Familie wieder hingekommen als Pfarrerin. Mein Mann und ich, wir sind beide Pfarrer und haben dort die evangelische deutschsprachige Gemeinde betreut, die in Beirut ihren Sitz hat. Und wir waren zuständig für die deutschsprachigen Menschen in Libanon und in Syrien.
Was ist an diesem Land so faszinierend?
Ja, das ist ein ganz, ganz vielseitiges Land. Es ist klimatisch sehr vielseitig, geografisch wunderschön, eben diese Mittelmeerküste mit dem Mittelmeerklima, das Hochgebirge, was direkt hinter dem Küstenstreifen auf über 3000 Meter ansteigt. Hinter diesem ersten Gebirgskamm kommt die Hochebene, die Bekaa, die schon sehr trocken ist, schon fast Steppenklima. Dann kommt der zweite Gebirgszug, das ist der Anti-Libanon, der schon fast Wüste ist. Und dahinter beginnt direkt die syrische Wüste, wo man dann nach Damaskus fährt. Damaskus ist ja eine Oasenstadt. Dann natürlich vielseitig in den Religionen, in den Kulturen, die dort sich alle treffen. Seit Jahrtausenden ist Libanon das Land, in dem sich die Kulturen vermischt haben. Das Christentum hat sich dort etabliert, das Urchristentum ist dort entstanden. Der Islam ist hingewandert. Wir haben 18 verschiedene Religionsgemeinschaften in dem Land. Und im Grunde haben alle Erfahrung damit, wie man gut zusammenleben kann.
Dann ist es aber auch eine ganz andere Kultur. Darüber schreiben Sie, als Sie Teenager waren, ein aufblühendes Mädchen. Da gibt es ja auch noch zusätzliche Erfahrungen.
Ja, als junges Mädchen ist es nicht einfach, besonders als westliches junges Mädchen im Libanon aufzuwachsen. Es ist auch für die libanesischen Mädchen nicht einfach, aber die wissen, was man machen muss oder darf oder nicht darf. Wir wussten das nicht so genau und wir wurden einfach als Freiwild angesehen, wenn man so westlich gekleidet am Meer entlang lief, musste ich so meine Schutzmechanismen aufbauen, um nicht dauernd angetatscht zu werden. Das waren sehr unangenehme Erfahrungen.
Sie sind dann viel später als Pfarrerin selbst hingegangen. Was hat Sie angetrieben? War das eine Sehnsucht oder war das eine Aufgabe?
Auf jeden Fall, die Sehnsucht war immer da. Also wir sind eben auch als Kinder hin und her gewandert mit unseren Eltern. Und wir sagen im Libanon immer, es gibt ein Libanon-Virus. Wenn man einmal infiziert ist, dann möchte man immer wieder zurück. Und mit dem waren wir heftigst infiziert. Hatten natürlich auch unsere Freunde da, waren ganz verbunden und verknüpft und verwurzelt auch in diesem Land. Und hatten dann später, habe ich meine Kinder in den Ferien auch mitgenommen und auch denen hat das Land gefallen. Und insofern, als dann die Pfarrstelle ausgeschrieben war, haben gerade unsere Kinder uns angetrieben, haben gesagt, da sollen wir uns bewerben.
Also das heißt, der Virus geht schon durch die ganze Familie?
Ja, über Generationen.
Sie haben dort eine Pfarrstelle angenommen. Wer kommt dort in die Gemeinde oder wer kam dort in die Gemeinde? Und welchen Kontakt hatten Sie zur einheimischen Bevölkerung?
Ja, die Gemeinde ist wie so ein Dreh- und Angelpunkt. Es ist erstmal einfach deutschsprachig. Das heißt, es sind deutsche Leute, Schweizer, Österreicher, auch Holländer, alle, die irgendwas mit der deutschen Sprache zu tun haben. Es ist also nicht so sehr konfessionell. Evangelisch ist nicht so wichtig, aber die deutsche Sprache. Dann auch sehr viele libanesische Familien, die zum Beispiel in Deutschland gelebt haben und wieder zurückgekehrt sind in den Libanon. Zum Teil sind sie ausgewiesen worden, zum Teil auch freiwillig zurückgekehrt, die dann auch diesen Anker gesucht haben, wo sie wieder was von dem gefunden haben, was sie in Deutschland kennengelernt hatten.
Sie waren von 1999 im Libanon und im Silvester 2006 fassen Sie einen Beschluss, Ihr erstes Buch zu schreiben. Warum?
Ja, 2006 war ein ganz schwerwiegender Einschnitt für uns alle. Da war dieser schreckliche Krieg im Sommer gewesen. Die Hisbollah, die schiitische Miliz, hatte israelische Soldaten getötet und gefangen genommen. Und daraufhin hatte Israel einen ganz großen Vergeltungskrieg gegen die Hisbollah geführt und praktisch den ganzen Libanon bombardiert. Also alle Brücken, alle Straßen, auch in die Dörfer rein, wo sie vermutet haben, dass Waffenlager waren. Eine Situation, die den Libanon total zurückgeworfen hat. Es war 2006 im Grunde eine Aufbruchsstimmung gewesen, ein so dieses Gefühl, endlich wird's besser, endlich packen wir's. Und das war mit diesen israelischen Bomben wirklich auf den Boden hin zerstört.
Es war ja sehr dramatisch, Sie mussten flüchten. Können Sie das mal schildern?
Ja, das fing eben total überraschend an, die Bombardierungen. Wir haben einen kleinen Sohn, der war damals 4 Jahre alt. Der hat auf jede Detonation, also jede Bombe, die in der Nähe von Beirut detoniert ist, mit Erbrechen reagiert. Also weil die ganze Umgebung eben durch diese Detonation so erschüttert wird, dass so ein kleines Kind da gar nicht anders kann. Der konnte sich nicht schützen, der hat jedes Mal gebrochen. Und da habe ich beschlossen, ich muss gucken, wie ich hier rauskomme mit ihm. Mein Mann hat gesagt, er bleibt dort in der Gemeinde, denn es war natürlich eine ganz große Not für die Gemeinde, aber überhaupt im Land, wo wir als Pfarrer natürlich auch da sein mussten. Und so haben wir uns dann getrennt. Und ich bin mit einem Bus zur syrischen Grenze gefahren, wo wir uns durch die Menschenmassen durchquälen mussten, in der Zeit, wo gleichzeitig die Straße bombardiert wurde, auf der wir gerade gefahren waren. Also Sie können sich die Panik vorstellen, mit der die Menschen auf die Grenze zugedrängt sind. Ja, das war eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Israel?
Ja, das ist auch ein großes Kapitel in diesem Buch, denn ich bin als Kleinkind in die Angst vor Israel reingewachsen. Das war also der Angstbegriff meiner Kindertage. Ich hatte Albträume, die Israelis kommen und schießen auf unser Haus.
Ich glaube, das muss man nochmal erklären. Sie lebten da schon im Libanon?
Wir lebten ja, also ich kam mit 4 Jahren dorthin und in dieser Zeit irgendwann entstanden diese Albträume. Wir lebten so am Meer und der Albtraum war, dass da so ein Schiff kommt und schießt unser Haus kaputt. Dabei war das damals noch gar nicht passiert. Aber es muss in der Bevölkerung als Angstbild vorhanden gewesen sein, was ich im Traum übernommen habe. Und habe dann ja Theologie studiert, habe mich sehr, sehr damit auseinandergesetzt, dass wir, welche Schuld wir als Deutsche an den Juden tragen müssen und wie wir danach überhaupt weiter Theologie treiben können, wie das weitergehen kann nach so einer Katastrophe von Auschwitz. Bin dann auch in Israel gewesen mit verschiedenen Studienprogrammen, um selber an dieser Phobie, die in mir war, auch zu arbeiten, um mit Juden zu sprechen, deren Geschichten zu hören. Und war natürlich in Israel zu Hause in der arabischen Welt, bei den Palästinensern. Eine Situation, die ich selbst einfach nicht vereinbaren konnte. Ich bin jedes Mal krank geworden, weil ich diese Zerrissenheit körperlich nicht ertragen habe.
Seit Ihrer Flucht sind 2 Jahre vergangen. Wir schreiben jetzt das Jahr 2008. Es wird momentan nicht geschossen, jedenfalls nicht von Israel in den Libanon und umgekehrt. Wie beurteilen Sie das Vorgehen der israelischen Armee im Jahre 2006? War es Unrecht?
2006? Ja, es war ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Ein ganzes Volk dermaßen zu bestrafen dafür, dass eine Gruppe dieser Bevölkerung Israel angegriffen hatte, das hat auch zu keinem Erfolg geführt. Ja, es hat weder die Hisbollah geschwächt, was ja an sich eines der Ziele war, das Gegenteil ist passiert. Was vielleicht ein Erfolg für Israel war, dass der Libanon total instabil geworden ist und wir seit 2006 diese fürchterlichen innerlibanesischen Auseinandersetzungen haben.
Sie beschreiben ja nicht nur diesen Krieg und diese Auseinandersetzung, sondern beschreiben auch, welche Konflikte innerhalb der libanesischen Gesellschaft existieren. Als Sie da oben in 1700 Meter Höhe waren, konnten Sie denn da überhaupt so weit runterschauen zu dem Problem? Wie war das denn?
Ja, man braucht ja immer ein bisschen Abstand, um auch Probleme wirklich klarer zu sehen und zu analysieren. Und für uns war das das große Glück, dass wir dieses Haus dort oben in den Bergen hatten, um auch immer ab und zu mal wieder rauszukommen aus diesem Pfarrhausalltag, in dem wir ständig mit Notfällen auch konfrontiert waren. Wenn wir da waren, gab es im Grunde keine Pausen. Insofern musste ich auf 1700 Meter hoch, um überhaupt auch mal in Ruhe nachdenken zu können.
Das Buch heißt Warum musst du sterben? Oder Warum musstest du sterben, Fida? Wer ist Fida und warum musste sie sterben?
Ja, Fida ist ein junges Mädchen, die kam mit 17 Jahren zu uns in die Gemeinde. Sie war 17 Jahre alt, stand weinend vor unserer Türe, war von der Botschaft weggeschickt worden und hat uns erzählt, du musst mir helfen, hat sie gesagt, ich muss zurück nach Deutschland, mein Vater bringt mich um. Sie war also von zu Hause geflohen. Die Familie hatte die letzten Jahre in Deutschland gelebt. Sie war erst ein halbes Jahr wieder zurück im Libanon. Und der Vater hat versucht, sie unter Kontrolle zu bringen im Umfeld der libanesischen Gesellschaft. Dort war sie wirklich ein halbes Jahr lang eingesperrt gewesen und hatte in der Zeit Tagebuch geschrieben. Ihr Bruder hat das Tagebuch gelesen, hat es dem Vater verraten und der Vater hat ihr den Ehrenmord angedroht. Wir haben versucht, sie rauszubringen. Nach Deutschland ging es nicht. Mit 17 braucht man noch die Unterschrift des Vaters, um aus dem Libanon auszureisen. Sie hätte in ein Kloster gehen können in den libanesischen Bergen. Da gibt es Klöster, die bereit sind, Frauen in solchen Situationen aufzunehmen und zu schützen. Und das wollte sie aber nicht. Sie hatte jetzt gerade die Flucht von zu Hause geschafft. Jetzt wollte sie nicht in einem Kloster in den Bergen ein Jahr lang sitzen. Und da ist sie zu Verwandten gegangen und dann später doch wieder nach Hause. Und daraufhin hat der Vater sie und ihre Mutter, die versucht hat, sie zu schützen, erschossen.
Wie haben Sie davon erfahren und was ist dann Ihnen mit Ihnen passiert?
Ja, wir haben das sofort von der Botschaft erfahren. Wir waren natürlich unglaublich entsetzt und empört. Und der Zufall war, dass in der Zeit wir gerade einen schiitischen Scheich kennengelernt hatten, der uns in einem anderen Fall geholfen hatte für eine andere junge Frau. Und der bekam unser ganzes Entsetzen praktisch mit und hat selber gesagt, er ist völlig empört. Und wer bereit, mit uns an die Öffentlichkeit zu gehen, um gegen Ehrenmord aktiv zu werden. Und das haben wir sofort wahrgenommen, haben mit ihm zusammen und dann mit anderen religiösen Persönlichkeiten aus der Gesellschaft uns zusammengetan und haben zunächst eine öffentliche Veranstaltung geplant und darüber hinaus aber praktisch Strategien entwickelt, wie kann man in diesen Fällen dann auch wirklich helfen, wenn wieder die nächste junge Frau vor der Türe steht.
Stichwort Ehrenmord, Stichwort Täter. Ist gegen diesen Mann ermittelt worden?
Ich habe nicht verstanden.
Ist gegen diesen Mann ermittelt worden?
Ja, der sitzt in Untersuchungshaft immer noch. Also das ist die Situation im Libanon, dass die Gesetzeslage so unklar ist. Also es gibt eine Frauenorganisation, mit der wir zusammengearbeitet haben, die haben versucht, das Gesetz zu verändern. Ehrenmord wird nämlich als Kavaliersdelikt ganz, ganz gering bestraft. Dieses Gesetz soll verändert werden, da aber die Regierung jetzt anderthalb Jahre praktisch nicht in der Lage war, Gesetze zu verkünden, ist das Gesetz noch nicht durch. Der Vater sitzt also immer noch in Untersuchungshaft.
Fida A ist ja kein Einzelfall. Sie schildern viele sehr, sehr drastische Fälle von Ehrenmord, von Zwangsverheiratung, von auch Rache als Motiv. Was glauben Sie, wie stark ist der Rückhalt für solche Männer, die solche Taten begehen? Also der Begriff des Ehrenmords, inwieweit ist er gesellschaftlich gedeckt?
Ja, das war ein anderer Teil unseres Entsetzens, war die Reaktion in der Gesellschaft. Also es wurde einfach mit dem Kopf genickt und ich habe mehrmals gehört, ja, der arme Mann, der musste ja seine Tochter töten. Also es gab noch Mitleid für den Vater, weil er auf diese Art und Weise die Ehre der Familie retten musste. Es ist also gesellschaftlich sehr, sehr anerkannt, dass das sein muss, sonst wäre es auch nicht so häufig. Ja, der Vater fühlte sich unter Druck von seiner Gesellschaft, das auch zu tun.
Können Sie uns einmal erläutern, wie es dazu kommt, also Ehrenmord? Warum ist die Ehre eines jungen Mädchens in der Familie so wichtig und warum wird es so behandelt und so geschützt und dann auch so sanktioniert?
Ja, das ist eine ganz, ganz uralte Tradition. Also wichtig ist, was ich bisher auch noch nicht gesagt habe, es ist keine religiöse Handlung. Das eben, was der Scheich dann auch in der Öffentlichkeit gesagt hat und auch in den Familien sagen konnte, es ist auf keinen Fall ein vom Koran unterstützte oder sanktionierte Handlung, sondern es ist eine Sünde im Islam, seine Tochter umzubringen. Die Ehrenmorde passieren in christlichen und in muslimischen Familien. Also wir hatten 30% christliche Täter und 70% muslimische, genauso wie die Bevölkerung verteilt ist im Libanon. 30% Christen, 70% Moslems. Insofern ist es ein Problem, was unterhalb der Religion liegt, in der Moral der Gesellschaft verankert ist. Und da muss es wirklich eine uralt verankerte Sitte sein, die Ehre der Familie in der Unberührtheit der Töchter zu schützen. Das ist ein ganz, ganz hoher Wert, den auch die Töchter aber in sich tragen. Sie sind sich dessen sehr bewusst, dass die Familienehre an ihrem Verhalten hängt. Und trotzdem, gerade wenn sie in westlichen Gesellschaften aufwachsen, verlieren sie natürlich auch die Sensibilität dafür.
Es fällt auf bei den ganzen Beispielen, die Sie bringen in dem Buch. Es sind häufig Familien, die sowohl in Europa, Mitteleuropa, also in Deutschland leben und im Libanon. Das heißt, diese Zerrissenheit ist sozusagen mitten in der Familie.
Ja, das ist typisch für den Libanon auch. Also natürlich können auch die libanesischen Mädchen das Westliche im Libanon erleben. Der Libanon ist eben genau das Land, wo praktisch die Fronten durchlaufen, auch zwischen westlichem Lebensstil und orientalischem Lebensstil. Und genau da reiben sie sich auch. Es ist auch ein Teil der großen politischen Auseinandersetzung, die im Libanon stattfindet. Ist diese Lebensstilfrage, ist hier eigentlich der orientalische Lebensstil derjenige, der unser Land bestimmt und unsere Lebensweise, oder ist es diese wunderbare Mischung, die entstehen kann, die auch im Libanon wirklich den Reichtum dieses Landes ausmacht, dass es möglich ist, das zu mischen?
Sie haben gerade erzählt, und das hat mich auch sehr verwundert, dass auch in den christlichen Familien diese Blutrache oder dieser Ehrenmord stattfindet. Wie sind Sie da als deutsche Pfarrerin einem christlichen Glauben verpflichtet? Wie haben Sie dort argumentiert?
Bei den christlichen Familien war es für uns leichter als bei den muslimischen. Bei den muslimischen Familien hatten wir den Scheich, der aus dem Koran zitieren konnte und sagen konnte, im Koran ist das so und so geregelt. In den christlichen Familien konnten wir selbst, wir sind dort auch nicht alleine reingegangen. Wir sind auch in die christlichen Familien mit Unterstützung einer religiösen Autorität, also wir zum Beispiel einem maronitischen Priester, in die Familie gegangen, um dann eben auch einen ganz anderen Stand in der Familie zu haben. Denn die orientalischen Familien, ob sie christlich oder muslimisch sind, die unterstellen uns Westlern, dass wir ihre Lebensweise nicht verstehen und nicht ernst nehmen und auch nicht achten. Denn das hat ja auch ganz viel Sinn, vieles, was aus ihrer Tradition kommt und stammt. Und wir konnten dann aber mit unserem Ansatz des Lebenswertes und der Würde eines einzelnen Menschen und dem Wert der Freiheit, dass eine Frau ihre eigenen Entscheidungen stellen kann und wählen darf, was sie leben will und was nicht, konnten wir ganz, ganz vorsichtig argumentieren.
Es ist ja nicht nur der Schutz oder diese Unterschutzstellung der Ehre eines Mädchens, es geht ja weiter in der Frage der Verheiratung. Sie schreiben auch sehr ausführlich über die Zwangsheiraten, das Institut der Zwangsheiraten. Auch das ist heute noch Alltag im Libanon?
Ja, das ist ein weit verbreiteter Alltag. Das hängt natürlich sehr stark zusammen, denn da, wo ein Mädchen bedroht ist von der Unehre, wird sie lieber ganz schnell verheiratet. Ja, also wenn man seine Tochter nicht umbringen will, dann verheiratet man sie eben schnell. Und die Mädchen, die dann aus diesen Zwangsehen entfliehen wollten oder vor der Zwangsehe geflohen sind, die landeten bei uns. Die anderen haben sich auch dieser Heirat gebeugt in vielen Fällen.
Aber fühlt man sich da nicht, als würde man mit einem Sieb Wasser schöpfen wollen? Also wenn Sie sagen, die Tradition, die Kultur, die Mentalität ist so? Weil Sie haben ja etwas versucht, Sie haben ein Netzwerk gegründet.
Ja, eben gerade nicht. Das ist das Merkwürdige, weil wir entdeckt haben, dass wir mit diesem Netzwerk wirklich ein Instrument in der Hand hatten, wo wir wirksam werden konnten. Natürlich gibt es tausende von Fällen, wo wir nicht involviert waren und nicht gerufen wurden, aber wir haben praktisch einen Weg entdeckt, mit dem es möglich war, dieses Urteil, dein Leben ist verwirkt, aufzuheben. Und das hat uns natürlich beflügelt und auch Anerkennung in der Gesellschaft gebracht. Ja, ich wurde oft gefragt, wart ihr denn nicht bedroht? Irgendwo waren wir natürlich bedroht, weil wir die Grundfesten in Frage gestellt haben. Aber auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viel Anerkennung dafür bekommen. Und im Libanon ist auch eine ganz große Diskussion in Gang gekommen zum Thema Ehrenmord. Und es ist jetzt eine Fatwa rausgekommen von dem islamischen Führer Fadlallah. Also vor einem halben Jahr oder so ist die rausgekommen, der Ehrenmord als Sünde ganz offiziell bezeichnet hat. Und die nächste Fatwa war, dass eine Frau sich wehren darf, wenn sie geschlagen wird, und dass sie sogar zurückschlagen darf.
Das heißt, es tut sich was im Libanon.
Ja, da tut sich was.
Sie haben dieses Buch geschrieben ab Ende 2006, 2007. Sie sagen, der Krieg hat nochmal die Situation verschärft. Was ist in Ihrem Wohnviertel in Beirut passiert in der Zwischenzeit, zwischen 2006 und heute?
Ja, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit nach dem Krieg, weil eben die libanesische Gesellschaft sich gespalten hat. Die einen haben sich ganz hinter die Hisbollah gestellt, die anderen hatten Angst vor dieser sehr fundamentalistischen Bewegung, die auch die Forderung gestellt hat, dass der Libanon ein islamisches Land werden soll, und haben sich den westlichen Werten verpflichtet gefühlt, auch sunnitisch-muslimische Gruppen. Also es ist nicht Islam gegen Christentum, sondern schiitischer Islam gegen sunnitischen Islam auch gestanden. Die eine Bewegung nannte sich Future Movement oder Zedan-Revolution. Das war diejenige, die eigentlich die Mehrheit bei den letzten Wahlen bekommen hatte. Und die Hisbollah hat diese Mehrheit nicht mehr akzeptiert. Und so haben die Auseinandersetzungen innerhalb der Bevölkerung stattgefunden. Es gab ganz fürchterliche Streiksituationen, Straßensperren. Die Leute haben sich gegenseitig die Autos angesteckt, sich auch jeden Tag im Grunde gab es irgendwo Schießereien und Anschläge, und man wusste nie, an welchem Stadtteil gerade was passiert. Im letzten Mai wurde eben unsere Straße von der Hisbollah erobert. Also wir saßen in unserem Haus und es sind uns wirklich die Kugeln um die Ohren geflogen.
Es ist noch Zeit für zwei kurze Fragen. Frau Welzin, es ist so eine gewisse Überschrift über dem ganzen Buch, als wäre es so eine Art unglückliche Liebe zum Libanon. Wo liegt die Betonung? Auf dem Unglück oder auf der Liebe?
Die Liebe ist sehr groß zu diesem Land, aber eben wirklich verknüpft mit dieser Tragik, die über dem Volk liegt. Seit Jahren und Jahren bekommen sie nicht die Chance, sich zu entfalten und dieses ganze Potenzial, was in diesem Land ist, wirklich zu leben. Das macht das Unglück aus, das immer wieder mitzuerleben, wie wieder die Ansätze zerstört werden und diese tollen Ideen und tollen Projekte, die immer wieder angefangen werden, mit ganz viel Mut und ganz viel Hoffnung, wieder zerbombt worden sind.
Sie sind seit kurzem aus dem wilden Libanon, dem schönen Libanon, dem faszinierenden, aber auch dem zerrissenen Libanon, zurückgekehrt nach Stuttgart, praktisch zur Kehrwoche und zum Alltag. Haben Sie jetzt Sehnsucht nach dem Libanon?
Ja, die Sehnsucht gehört zu meinem Leben. Die habe ich von Kindheit an, trage ich die mit mir. Und in der arabischen Kultur finden Sie ganz viel. Ich denke immer, diese ganze arabische Musik und Poesie ist im Grunde getragen von Sehnsucht. Vielleicht nach dem Paradies. Ich weiß nicht, wohin sie geht, die Sehnsucht.
Friederike Welzin, warum musstest du sterben, Fida? Vielen Dank.